Kapitel 29. Keine Plakate am nächsten Tag und auch keine Bryn. Es war nicht schwer zu verstehen, warum sie lieber zu Hause blieb. Sie würde doch keinen Mist machen, oder? Nick überlegte, ob er sie anrufen sollte, beschloss aber, diesen Job lieber Mr. Watson aufs Auge zu drücken. Er sprach ihn in der Pause an. Bryn Farnham, geht's nicht so gut in letzter Zeit. Ich wollte Ihnen nur Bescheid sagen, vielleicht reden Sie mal mit ihr. Was du nicht sagst. Watsons Gesicht war ernst und fast ein bisschen vorwurfsvoll, als wüsste er, dass Nick nur einen Teil der Wahrheit gesagt hatte. Bryns Mutter hat heute Morgen angerufen und sie für diese und die ganze nächste Woche entschuldigt. Es geht ihr psychisch sehr schlecht. Angeblich denkt sie daran, die Schule zu wechseln. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dachte Nick. Flucht. Ob sie ihrer Mutter den wahren Grund gestanden hat? Emily wirkte heute durcheinander und noch müder als gestern. Sie wich Nicks fragenden Blicken aus, doch wenig später fand er eine SMS auf seinem Handy. Gespielt bis 3 Uhr nachts, unerträglichen Auftrag bekommen, werde bald draußen sein, fürchte ich. Bis später, ich freue mich auf dich, Emily. Die letzten 5 Worte las Nick mindestens 20 Mal. Sie freute sich auf ihn. Er gab sich Mühe, nicht den ganzen restlichen Schultag mit einem seligen Lächeln herumzulaufen, aber er fühlte sich leicht, so leicht. Gleich würde es nachmittags sein, dann gab es Tee bei Victor, möglicherweise ein paar neue Theorien und auf jeden Fall Emily. Manchmal war das Leben eine perfekte, runde Sache. Kaum war die letzte Stunde vorbei, lief Nick zur U-Bahn. Er würde seinen Umweg heute ein wenig abkürzen, vielleicht 2 Stationen in die falsche Richtung fahren, höchstens 3, dann umsteigen und irgendwie über die City zurück nach King's Cross kommen. Es ging alles wie geschmiert, niemand war hinter ihm, er achtete ganz genau darauf. Auch mit den Verbindungen hatte er Glück, kaum Wartezeiten beim Umsteigen. Gleich, dachte er, als er im Gedränge am Bahnsteig der Station Oxford Circus stand und bereits den nahenden Zug hörte. Gleich bin ich da, nur noch 3 Stationen von Emily entfernt und von Victors Teetassen sam. Der Stoß war heftig und kam von hinten. Im ersten Moment verstand Nick nicht, was passierte. Er sah nur das runde U-Bahn-Zeichen an der gegenüberliegenden Wand auf sich zukommen. Hörte den Aufschrei der umliegenden Menschen, fühlte, wie der Boden unter seinen Füßen verschwand. Dann sah er, wie in Zeitlupe, seinen Fuß, der an der Kante des Bahnsteigs vorbeitrat. Sah die Schienen. Begriff, dass er auf die Gleise stürzen würde. Hörte den Zug, kämpfte um sein Gleichgewicht, fand nur Luft. Lichter strahlten aus dem Dunkel des Tunnels, Menschen schrien. Gleich. Hallte der Gedanke von vorhin in Nicks Kopf nach, mit einer furchtbaren, neuen Bedeutung. Dann riss etwas an ihm. Die Lok? Nein, eine Hand. Riss ihn nach hinten, schleuderte ihn zu Boden, während donnernd der Zug in die Station einfuhr. Menschen um ihn herum, viele, viele Stimmen. Er wurde gestoßen! Nein, das hätte ich gesehen. Das kommt von der Drängelei. Nein, das war Absicht. Der Kerl ist weggerannt. Nick rappelte sich mühsam hoch. Ein hochgewachsener Mann im blauen Arbeitsanzug half ihm dabei. »Das war knapp«, japste der Mann. »Gott im Himmel, ich hab dich schon unter dem Zug gesehen.« Nick brachte kein Wort heraus. Er schwankte, der Mann stützte ihn. Mit beiden Händen hielt sich Nick an seinem Ärmel fest, nahm weiße Farbspritzer auf seinem blauen Stoff wahr. Der Zug fuhr wieder ab, die meisten Leute waren eingestiegen. Dann tauchte ein Polizist in gelber Sicherheitsweste auf und stellte Fragen. Nick fand mühsam seine Stimme wieder. Ja, er glaubte, dass er gerempelt worden war. Nein, er hatte nicht gesehen, von wem. Ja, der Mann in der Arbeiterkluft hatte ihn gerettet. Nein, er brauchte keine ärztliche Hilfe. Der Polizist nahm alles auf, auch die Namen und Adressen der Zeugen, von denen einer einen davonlaufenden Jugendlichen mit ins Gesicht gezogener Kapuze gesehen haben wollte. Und versprach, sich zu melden, falls die Überwachungskameras am Bahnsteig brauchbare Bilder liefern würden. In den übernächsten Zug stieg Nick ein. Er fühlte seine Beine kaum und setzte vorsichtig einen Fuß vor den nächsten. Jetzt nur nicht nachdenken. Später nachdenken. Jetzt besser nur einatmen und ausatmen. Nick fixierte den Linienplan, der schräg über ihm an der Innenwand des Waggons hing. Er war dankbar für jede Abwechslung. Das vertraute Bild war beruhigend und erinnerte ihn an die Ratespiele, die er früher bei jeder Fahrt mit seinem Dad gemacht hatte. Central Line rot, Circle Line gelb, Piccadilly Line dunkelblau, Victoria Line hellblau, Hammersmith and City rosa. Er fühlte, wie sein Herzschlag sich beruhigte und sein Atem tiefer wurde. Er war nicht tot, er lag nicht mal im Koma. Über alles andere würde er später nachdenken.
»Jemand hat was versucht?«
Victor hatte Nick ins Sofazimmer gezogen. Sein Zwirbelbart bebte und Nick musste beinahe lachen. »Ist ja nichts passiert.« Er sah in Emilys kalkweißes Gesicht. »Aber mir ist immer noch ein bisschen schwindlig. Kann ich was zu trinken haben? Was Kaltes?« Victor lief in die Küche, wo ihm offenbar etwas aus der Hand fiel und klirrend zerschellte. Man hörte ihn fluchen, rumoren, kehren. »Wir hätten gemeinsam herfahren sollen«, sagte Emily. Sie setzte sich dicht neben Nick und legte ihre Arme um sich. »Nein, dann wäre deine Tarnung dahin gewesen. Ich bin froh, dass sie dich nicht im Visier haben.«
»Mit meiner Tarnung ist es auf jeden Fall bald vorbei. Den nächsten Auftrag werde ich sicher nicht ausführen.«
»Was ist es denn?«
»Nichts, worüber ich jetzt reden möchte. Ich bin noch zu geschockt von deiner Geschichte.«
Victor kam zurück mit einem riesigen Glas Eistee.
»Hast du gesehen, wer es war?« fragte er.
»Nein, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich ihn kenne, weil ich die ganze Zeit aufgepasst und mich nach unseren Leuten umgesehen habe.« Einige Zeit saßen sie da, ohne zu sprechen. Nick sah, wie es in Victor arbeitete, und hätte ihn gerne beruhigt. »Mir wird schon nichts passieren.« Aber konnte er das noch mit gutem Gewissen behaupten? Um alle ein wenig abzulenken, erkundigte er sich nach dem abwesenden Speedy.
»Dem geht es gut. Der wartet nur darauf, dass Kate einen Novizen braucht. Dann steigt er wieder ein. Unter falschem Namen natürlich.«
Victor wies mit seinem Zeigefinger zum Computerzimmer.
»Ich habe 6 falsche Internetidentitäten. Von denen kann Speedy eine haben. Das sollte funktionieren. Meine virtuellen Ichs haben sogar Meldeadressen.«
Er hob die Augenbrauen.
»Da fällt mir ein, Nick. Wenn du willst, kannst du auch eine davon haben. Du könntest wieder spielen, musst nur warten, bis Speedy 2 jemanden anheuert.«
Wollte er das? Nick horchte in sich hinein. Die Antwort war ein klares Nein. Es reizte ihn nicht mehr, im Gegenteil. Er war froh, dass er nur noch ein außenstehender Beobachter war.
»Lass nur, Victor. Ich glaub nicht. Aber ich würde gern wissen, ob es etwas Neues gibt. Wie läuft das Spiel gerade?« »Hektisch. Ich hab den Eindruck, die Dinge spitzen sich zu. Letzte Nacht gab es eine Schlacht gegen Erdmonster, die aus Kanonen mit Köpfen schossen. Dabei hat es einen Haufen Leute böse erwischt. Das deutet immer auf eine Menge neuer Aufträge.«
»So wie meinen«, fügte Emily an. »Aber ich war nicht bei der Kanonensache dabei. Ich habe einen Damm gegen Flussgeister verteidigt.«
»Erdmonster, Flussgeister, Köpfe aus Kanonen, Kanonen?« Nick fühlte Druck auf seinen Schläfen und ein Kitzeln in seinem Kopf. Da war etwas. Irgendetwas, das er schon die ganze Zeit übersah. Letztens war er kurz davor gewesen, er wusste es. Und auch heute irgendwie, wenn auch anders.
»Würdest du ein bisschen weiterspielen?« bat er Victor. »Ich möchte gern zusehen.« »Ein bisschen gibt's bei Erebos nicht«, schnaufte Victor. »Wenn ich mal anfange, hänge ich ein paar Stunden dran, das weißt du. Dann ist nix mehr mit fröhlichem Geplaudere bei Tee und Keksen.«
Ein Strahlen ging über sein Gesicht.
»Andererseits könntet ihr mich füttern. Das wäre das Paradies auf Erden. Spielen und dabei gefüttert werden.« Sie beschlossen, Viktor das Paradies zu bereiten und stellten Erdnüsse, Kekse, Gummibärchen und die große Teekanne bereit, während Viktor Squamanto weckte, wie er es ausdrückte. Er war allein, der Echsenmann, stand mitten auf einer flachen Wiese, deren Gras verdorrt wirkte. Nirgendwo ein Mitstreiter. Durch Viktors Kopfhörer drang leise Musik. Nick lauschte angestrengt. Die Melodie war nicht die gleiche, die er von seinem Spiel als Sarius kannte. Seltsam. Jetzt lief Squamanto auf eine Hecke zu. Das war bestimmt eine gute Idee. Wann immer man eine Hecke fand und ihr folgte, führte sie einen in interessante Gefilde. Ähnlich war es bei Flüssen. Diese Hecke kam Nick bekannt vor. Sarius war sie ebenfalls entlang gelaufen, vor nicht allzu langer Zeit. Nachts. Die trichterförmigen gelben Blüten hatten geleuchtet, und sie waren nur auf einer Seite der Hecke gewachsen. So wie hier. Nick runzelte die Stirn. »Bärchen, bitte!« unterbrach Viktor seine Gedanken und riss den Mund auf, damit Emily ihm eine Horde Gummibären hineinstopfen konnte. Squamanto lief weiter. Da vorne war etwas Großes, Weißes, das sich bewegte, sich wand. »Da war ich auch mal«, rief Nick. »Das ist das Denkmal. Drei Männer, die von Schlangen erwürgt werden. Ziemlich berühmt.« Er erntete einen schmaläugigen Blick von Viktor. »Die Laokon-Gruppe, mein Freund. Schon wieder etwas griechisch-antikes. Sehr sinnig übrigens.« Rund um das Denkmal standen auch diesmal Krieger. Nick erkannte Bloodwork mit seinem rot leuchtenden Kreis um den Hals und nicht weit entfernt Nurax. »Das ist eine Warnung, vermute ich«, sagte Viktor. »Laokon war derjenige, der das Holzpferd nicht nach Troja reinlassen wollte.« »Die Geschichte wirst du doch hoffentlich kennen«, fügte er mit einem Seitenblick zu Nick an. Daraufhin schickte Poseidon Seeschlangen, die nicht nur Laokon erledigten, sondern auch seine Söhne. »Das Spiel hat viel von einem trojanischen Pferd, finde ich.« Nick verzog das Gesicht und Emily verabreichte Viktor eine Handvoll Nüsse, um seinen Redefluss zu unterbrechen. Da war etwas gewesen, was der Bote gesagt hatte, bevor er Nick zu diesem Platz schickte. Er hatte sich amüsiert, seine gelben Augen hatten heller geleuchtet als sonst. War es die Anspielung auf Troja gewesen, die er so witzig gefunden hatte? Nick nahm die Laokon-Gruppe noch einmal genauer ins Visier. Die verzerrten Gesichter der Männer, ihre verzweifelten Versuche, die Schlangen abzustreifen. Dahinter die Hecke, grün und gelb, die Blüten so geradlinig gepflanzt, wie kein wirklicher Gärtner es je zustande brächte. Wieder sah Nick den kichernden Boten vor sich. »Wenn du der Hecke westwärts folgst, stößt du auf ein Denkmal. Ein Monument geradezu.« Einen Augenblick lang wurde Nick schwarz vor Augen. War es möglich? Monument? »Ich weiß es«, schrie Nick. Seine Stimme kippte, und als er aufsprang, kippte sein Stuhl ebenfalls. »Ich weiß es! Ich weiß es!« Viktor sah ihn mit großen Augen an und zog sich das Headset vom Kopf. »Wie? Was weißt du?« »Den Code! Ich weiß, wo wir sind! Es ist... Schau mal! Gelb und grün! Das ist das Monument!« Emily und Viktor wechselten einen verständnislosen Blick. »Was meinst du genau?« fragte Emily sanft. »Ich weiß, wo wir sind! Ich hab den Code kapiert! Grün und gelb! Rot und blau!« Sie verstanden es immer noch nicht. »Die Farben stehen für die Londoner U-Bahn-Linien. Das hier ist die Station Monument. Dort fahren die Circle und die District Line. Gelb und grün, wie die Hecke, kapiert?« Viktors fassungsloser Blick pendelte zwischen dem Bildschirm und Nicks Gesicht. »Aber ja«, flüsterte er, »natürlich, verdammt nochmal!« In einer feierlichen Geste reichte er Nick die Hand. »Ich nehme alles zurück, was ich über deine Gehirnkapazitäten gesagt habe. Du bist ein wahres Genie.« In den folgenden Minuten litt Viktor wie ein Tier, denn während Emily und Nick schon alle Schubladen nach einem U-Bahn-Plan durchsuchten, musste er auf Squamanto achten. »Ach, keinen Kampf jetzt, bitte! Meint ihr, ich kann schnell noch aussteigen? Es tut sich ja nichts im Moment. Nichts!« »Aber wenn mich gleich wieder ein Gnom in die nächste Schlacht schickt, hänge ich 2 Stunden fest.« Ach was, soll der Bote mir doch den Buckel runterrutschen? Er klickte einige Male und sprang auf. Emily war inzwischen fündig geworden und breitete den Plan auf einem der Tischchen im Sofazimmer aus.
»Du hast recht«, sagte sie atemlos und griff nach Nicks Hand. »Der erste Kampf, den ich je hatte, der war an einem roten Fluss, an dem verfallene Windmühlen gestanden haben. Ich habe erst an Don Quixote gedacht. Alles Quatsch. Holland Park an der Central Line.«
Sie legte ihren Finger auf die entsprechende Stelle des Plans und sah sich weiter um. Der rote Fluss. Nick erinnerte sich an seine unterirdische Odyssee und daran, dass der Fluss ihn schließlich zur weißen Stadt gebracht hatte. »White City«, sagte er. »Danach bin ich der rosafarbenen Hecke gefolgt, also der Hammersmith and Circle Line. Da, die erste Station, Shepherd's Bush.« Er blickte hoch. »Ihr habt noch nie so ekelerregende Schafe gesehen. Von den Schäfern war nicht mehr viel übrig.« Er fuhr mit dem Finger weiter. »Gold Hawk Road, der goldene Falke hätte mich fast erledigt.«
»Die rosa Hecke«, rief Emily, »da war ich auch. Da gab's diesen riesigen Baum mit der Königskrone drin.«
Sie tippte auf die Karte.
»Royal Oak. Ich glaub, ich werd irre.«
Victor hatte noch nichts gesagt, aber er vibrierte förmlich vor innerer Anspannung.
»Gestern«, begann er, »und auch die Tage davor haben sie uns immer wieder erklärt, wir wären nah an Ortolans Festung. An dem Ort, wo die Entscheidungsschlacht stattfinden wird.«
Sein Zeigefinger kreiste über Circle und District Line.
»Temple«, sagte er. »Beim Tempel war die Nervosität der Gnome am größten. Heute sind wir bei Monument eingestiegen. Ha, und seht mal, Cannon Street liegt gleich daneben. Warum sie allerdings Köpfe aus den Kanonen geschossen haben, verstehe ich nicht.«
Zu dritt betrachteten sie den bunten Linienplan. »Knightsbridge«, dachte Nick. »Das war mein Ende. Riesige Ritter, die einen von der Brücke schubsen. Wieso ist mir das nicht aufgefallen?« »Irgendwo in der Nähe von Temple liegt also Ortolans Festung«, überlegte er laut. »Mitten in der Londoner City.«
»Es ist sicher keine Festung im herkömmlichen Sinn«, sagte Emily. »Hat jemand eine Idee, wie wir sie finden sollen?«
Dieses Problem beschäftigte Nick die ganze folgende Nacht. Sie waren nur zu dritt. Wie sollten sie den Einzugsbereich von 4 oder 5 U-Bahn-Stationen kontrollieren? Wonach sollten sie überhaupt suchen? Und die Zeit wurde knapp, wenn Victor recht hatte.